Moin, hier ist Sebastian und du hörst den Time Cruiser Podcast, das neue Vintage-Format im Spielwareninvestor-Universum. Wir reisen in jeder Folge zurück in alte Lego-Zeiten und wir schauen die Sets und die Lego-Reihen unserer Kindheit an. Vielleicht geht es euch ja genauso wie mir und ihr wisst noch genau, welche Sets ihr damals hattet oder welche ihr euch gewünscht habt. Wir schauen uns an, wo eigentlich der Charme dieser alten Lego-Sets lag und was diese Schätze heute wert sind. Jetzt in Folge Nummer 3 tauchen wir ab in die Tiefen des Meeres, ins Jahr 1995 in die Lego Aquazone.
Calling base. We've spotted a crystal. Send in the security box.
Prepare for sub launch.
Leaving base.
Warning, aqua sharks in area.
Delivered.
Hey, the Aqua Shark is searching the box!
Yeah, but did they get the crystal?
Tauch ein in die neue fantastische Unterwasserwelt von Lego-System Aquazone, das Universum in der unendlichen Tiefe der Ozeane. So hat Lego das hier beschrieben im Katalog von 1995, wo auch diese beiden Seiten, die wir eben im Werbespot schon so ein bisschen kennengelernt haben, nochmal näher beschrieben sind. Da sind nämlich auf der einen Seite die Aquanauts, das sind praktisch die Guten in dieser Geschichte. Und da schreibt Lego im Katalog, sie leben und forschen unter Wasser und verfügen über eine große Basisstation, den Palais Neptun. Zum Überleben suchen und bearbeiten sie Energiekristalle, aus denen Sauerstoff und vieles mehr gewonnen werden kann. Dabei hilft ihnen ihre spezielle Ausrüstung. Und auf der anderen Seite gibt es dann praktisch noch die Bösen in dieser Geschichte. Das sind die Aqua Sharks. Sie leben in versteckten Unterwasserhöhlen. Statt selber Kristalle zu sammeln, versuchen sie, den Aquanauts diese abzujagen. Dazu verfügen sie über sehr schnelle Unterwasserfahrzeuge, um blitzartig Überfälle zu starten. Das sind die Infos, die man damals mitbekommen hat zu der Reihe Lego Aquazone. 1995 ging das Ganze auf den Markt und bevor wir da ganz tief abtauchen, nochmal der große Dank an euch für eure Kommentare, eure Reaktionen nach der zweiten Time Cruiser Folge. Da ging es ja um das Thema Monorail und viele von euch haben sich gemeldet, zum Beispiel auf der Seite des Spielwareninvestors, denn ihr wisst ja, jede Podcast-Folge ist ein Blogbeitrag und da könnt ihr immer unter die neuen Folgen dann auch kommentieren, könnt euch was wünschen und das hat tatsächlich jemand getan. Über Instagram hat das Thema Aquazone mal ins Spiel gebracht und ich habe mir gedacht, ja, das fällt komplett in meine Lego-Kindheitserinnerungen. Damals war ich 5 Jahre alt und ich kann mich noch total gut dran erinnern, als diese Reihe auf den Markt gekommen ist. Ich hatte auch einige Sets davon, dazu später mehr. Also ich freue mich über den Input. Ich weiß, viele wollen Burgen, wollen Piraten und da werden wir auch noch hinkommen. Das kann ich euch natürlich versprechen, aber ich habe irgendwie Bock auf Aquazone gehabt und habe tatsächlich auch die Tage erst wieder ein Set da in der Hand gehabt und deswegen lag es irgendwie nahe, das mal in dieser Folge zu betrachten. Und ihr könnt euch auch melden, wenn ihr mögt, über Instagram. Es gibt einen neuen Kanal hier begleitend zum Podcast, wo schon ein paar Leute versammelt sind. Das finde ich sehr, sehr cool. Also danke an euch. Aber wenn ihr mich da sucht, dann findet ihr mich unter @dertimecruiser. Also so heißt auch der Kanal, der Time Cruiser. Und auch da könnt ihr mir gerne schreiben und Feedback geben auf die Folgen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch meldet. Jo, also tauchen wir mal ein bisschen näher ab und schauen uns erstmal an, welche Sets zu diesem Aquazone-Universum gehört haben. Hier im Jahr 95 im Lego-Katalog sind es erstmal 1, 2, 3, 4, 5 Sets bloß. 2 aus dem Lager der Aquasharks und 3 aus dem Lager der Aquanauts. Da kamen dann eben im Folgejahr noch ein paar dazu und ich mache da jetzt hier keinen großen Unterschied. Also wir gucken uns die jetzt mal praktisch insgesamt an. Das ist so diese erste Welle der Aquanauts. Es kam ja dann auch später nochmal Neuauflagen. Die sahen dann ein bisschen anders aus. Wenn ihr euch die ganze Geschichte mal durchlesen wollt, was daraus geworden ist, auch so ein bisschen mehr zur Historie, wie diese ganze Reihe entstanden ist, zum Merchandise und. Da kann ich euch nur einen super Stone Wars Blogbeitrag empfehlen aus dem Jahr 2019 von Jens Herwig. Also da findet sich wirklich fast alles rund um Aquazone. So tief einsteigen können wir heute im Podcast nicht, aber nichtsdestotrotz will ich euch mal ein bisschen aus meiner Sicht schildern, warum das eine fast schon legendäre Lego-Reihe ist. Vielleicht manchmal ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ich glaube, es gibt noch viele, viele Fans, was man auch daran sieht, dass man teilweise auch immer noch Mocs aus der Aquazone-Reihe sieht, die da eben draus entstanden sind, wo jemand zum Beispiel eine Monorail umfunktioniert hat in eine Unterwasserbahn. Und das bietet sich irgendwie auch an, weil es gibt einige Teile, die wirklich typisch für Aquazone sind, die das unverwechselbar machen. Auch das Farbschema gelb mit diesen blau-transparenten Teilen für die Aquanauts und orangene Cockpitscheiben und blau und schwarze Teile für die Aqua Sharks. Das kann man einfach ganz gut nachbauen und nachbilden. Sie unterscheiden sich gut. Und da kann ich mir schon vorstellen, warum man eben Bock drauf hat, diese Reihe sich mal vorzunehmen und auch die praktisch ein bisschen weiter zu bauen oder Dioramen dazu bauen, eigene Welten zu erschaffen. Und ja, es ist ein cooles Thema und das schauen wir jetzt mal näher an. Vor allen Dingen auch war ich neugierig drauf, was die Sets heute wert sind, weil persönlich habe ich nur ein Set mal nachgekauft und das ist auch eins aus dieser allerersten Welle aus dem Jahr 95. Das habe ich damals auch zu meinem 5. Geburtstag bekommen. Im September war das. Das war das U-Boot Deepsea mit Kristallbox, Greifarm, Zwillingspropeller, Tintenfischforschern, Tauchausrüstung und Poster. 6175 ist die Setnummer. Das ist so dieses größere U-Boot aus der Reihe. Das ist nicht das größte Set, was es damals gab. Das ist der Palais Neptun, den Lego auch in dem Vorstellungstext schon erwähnt hat. Das ist praktisch die Basisstation mit der Nummer 6195, aber das hatte ich nicht, sondern ich hatte dieses U-Boot 6175 und das fand ich damals extrem cool und ich habe das U-Boot noch irgendwo verteilt in meinen Kisten, aber ich habe es irgendwann mal auf Kleinanzeigen relativ günstig gesehen. Ich glaube, es waren damals 30 oder 35 Euro mit Box. Da habe ich gerade angefangen, wieder ein paar alte Sets zu kaufen mit Boxen und so habe ich mir das eben auch nochmal zugelegt. Damals übrigens, und das geht auch aus diesem sehr, sehr coolen Stonewalls-Artikel zur Aquazone hervor, hat dieses Teil, wollen wir mal schauen, 49,95 Mark gekostet. Also das war wirklich so ein, ja, so ein mittelgroßes Set, aber eben nichts mehr, was man von seinem Kumpel zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, sondern schon eine Preiskategorie drüber. Und da schauen wir natürlich auch mal rein bei Bricklink, was das Teil heute wert ist. Und da sehen wir, im Durchschnitt gebraucht 40 Euro und neu, also verschlossen, MISB, Mint in Sealed Box, sind wir bei 216 Euro, zweimal verkauft in den letzten 6 Monaten, gebraucht deutlich häufiger verkauft, also es ist in den vergangenen 6 Monaten immerhin 35 Mal verkauft worden, was für so ein gebrauchtes Set gar nicht so schlecht ist, würde ich sagen. Gucken wir mal auf den deutschen Markt, da gibt es das in guter Kondition, allerdings ohne Anleitung für 35 Euro in Deutschland und muss man mal weiterblättern. Schauen wir mal, ob wir auch eins mit Box finden. Ja, da geht's dann so los in den Niederlanden ab 75 Euro. Aber ich glaube, ja, bei eBay oder eBay Kleinanzeigen, wenn man da mal schauen möchte, da könnte das auch etwas günstiger mit Box zu haben sein. So um die 50, 60 Euro, denke ich mal, wenn man ein bisschen schaut, kriegt man dieses Set. Und ich finde es ein bisschen, ja, ist so ein bisschen prototypisches Set für diese Aquazone-Reihe, weil es einfach das große U-Boot ist. Da ist man schon voll drin in diesem Unterwasserthema. Das ist ja praktisch das Piratenschiff oder das große Raumschiff, wenn man mal vergleicht. Das ist eben das U-Boot in der Unterwasserwelt. Und ich finde das U-Boot auch ziemlich gut gelungen. Ich fand es damals als Kind schon cool mit diesen riesigen Greifarmen vorne, mit der Box, wo der Magnet dran ist, mit der großen blauen Cockpitscheibe, diesem transparent blau. Oben ein transparentes Blau, obendrauf nochmal ein Kompass gepackt, diese beiden seitlichen Klappen zum Öffnen hinten, ein neues beprintetes Teil, was man übrigens auch schon im Katalog sehen könnte, weil es frei lag, so ein praktisch neuer Computerstein. Und sowas hat mich als Kind immer extrem gecatcht. Ich habe in den Katalogen halt geschaut, was gibt's für neue Teile, gibt's vielleicht auch ein paar neue bedruckte Teile, Computer, die fand ich aus welchem Grund auch immer besonders cool. Und so hatte das eben dieses U-Boot auch und ich weiß es natürlich nicht mehr so genau, es ist 30 Jahre her, aber kann mir gut vorstellen, dass ich meinen Eltern da in den Ohren lag und gesagt habe, das muss ich auf jeden Fall haben. Finde ich so cool, dass ich das mir zum Geburtstag eben damals wünsche. Ja, genau, gucken wir mal gleich eins weiter auf das größte Set dieser Reihe. Das war von vornherein mit dabei und blieb auch die Jahre über das größte Set. Und das ist eben Palais Neptun. Gucken wir nochmal und klauen uns aus dem Blogbeitrag von Stonewalls auch nochmal hier den D-Mark-Preis. 139 Mark, 6195. Unterwasserstation Palais Neptun, 508 Teile, 4 Figuren. Ja, also auch damals muss man sich mal überlegen. Ihr kennt dieses alte Spiel, ich finde es ein bisschen müßig, das heute hochzurechnen, was das heute in Euro wäre. Es gibt ja so Inflationsrechner und sowas, die das ein bisschen zurückrechnen, aber das sparen wir uns an der Stelle. Jedenfalls, wenn man sich mal zurück erinnert, einfach an die Zeit. Viele von euch werden wahrscheinlich in den 90ern schon irgendwie eine kleine Erinnerung haben und man weiß, so 140 Mark, das war einfach viel. Also das gab es halt wirklich höchstens mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder wenn man irgendwie in der Verwandtschaft besonders spendable Leute dabei hatte, die einem mal was Gutes tun wollten. Und ich meine, das wurde auch verkauft. Also ich kann mich erinnern, aus meinem bekannten Freundeskreis damals, einige hatten dieses große Set. Also es ist nicht so, dass Lego auf den Sitzen geblieben ist. Man sieht es ja auch im Reselling-Bereich, wie viele von den Dingern immer noch unterwegs sind. Also die Leute haben es als werthaltiges Spielzeug erkannt und haben diese 139 Mark dann auch hingelegt und investiert. Und das ist bestimmt auch ein Grund, warum die Sets über all die Jahre und Jahrzehnte ja mittlerweile so in Ehren gehalten worden sind. Und es gibt sie teilweise immer noch mit Box zu bekommen. Also Leute haben die Verpackung aufgehoben bis jetzt, haben die Teile da drin sorgfältig verwahrt, teilweise noch die Kataloge aufgehoben, die Inlays, diese Plastikblister aufgehoben. Also Lego war schon damals einfach ein sehr werthaltiges Spielzeug. Und das zeigt sich, finde ich, auch an diesem großen Set, dass man relativ gut auf dem Gebrauchtmarkt bekommt. Ich bin jetzt mal gespannt, was Bricklink hier ausspuckt. Ich habe Bock, mir das Set zuzulegen. Ich finde es ziemlich cool. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es meinem Sohn gefallen könnte. Der ist zwar vielleicht noch ein bisschen klein dafür, aber ja, wer weiß. Vielleicht findet er das in ein paar Jahren dann doch auch mal ganz cool. Und vielleicht lege ich mir das demnächst mal zu und schaue jetzt hier mal rein in den Price Guide, was das Palais Neptun anbetrifft. Jetzt müssen wir nur mal hier uns zurechtfinden. Da unten ist es 6195, kostet gebraucht im Schnitt 132 Euro, neu 549, zweimal neu verkauft in den vergangenen 6 Monaten, 31 Mal gebraucht verkauft. Schauen wir auf den deutschen Markt, hier gibt es eins für 116 Euro, keine Box, keine Ersatzteile, aber mit Anleitung. Ansonsten scheint es ganz gut ausgestattet zu sein. Also ab 120 Euro geht es bei Bricklink los, aber wie das eben so ist, bei Kleinanzeigen oder eBay bekommt ihr das auch ein bisschen günstiger. Müsst ihr einfach mal schauen, was euch lieber ist. Da gibt es ja so verschiedene Fraktionen, die einen kaufen lieber bei Bricklink. Viele kaufen, glaube ich, lieber, so ist mein Gefühl, bei eBay oder bei Kleinanzeigen, weil es bei vielen Sets unterm Strich für sich dann doch vielleicht ein bisschen günstiger ist. Es trifft nicht immer zu, interessanterweise. Also manchmal hat man schon auch den Fall, dass sich Sets irgendwie bei eBay oder bei Kleinanzeigen so ein bisschen hochsteigern, vielleicht weil es in den vergangenen Monaten davon nicht so viele angeboten worden sind, kann ich mir vorstellen. Und die, die das unter Beobachtung setzen, dann sich, wenn dann mal eins auftaucht, eben hochbieten oder bei Sofortkauf dann schnell dabei sind. Und bei Bricklink einfach das ein bisschen konservativer vielleicht ist und da durchgehend die Sets eben verfügbar sind und dann vielleicht in den Preisen sich nicht so viel bewegt, aber es ist nur eine Vermutung, kann ich jetzt nicht so richtig bestätigen. Also ich würde mal sagen, in der Regel kommt man bei Kleinanzeigen vielleicht ein bisschen besser weg, aber wir haben schon drüber gesprochen, auch unter der Gefahr, dass da vielleicht dann die Angaben doch nicht so 100% richtig sind oder auch man ein größeres Risiko hat, dass das Set vielleicht am Ende dann doch nicht ankommt oder irgendjemand da eine Fake-Anzeige oder sowas reinstellt. Damit hat man bei Kleinanzeigen ja leider auch recht häufig zu kämpfen. Ich habe mal was Kleines rausgesucht zu diesem Set speziell, denn wir sind ja der Time Cruiser Podcast und viele werden sich vielleicht schon gedacht haben, Time Cruiser, da war doch vielleicht mal was vor vielen Jahren, ja klar. Die Lego Time Cruisers als Reihe 1996, die in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit gereist sind. Das war natürlich ein Stück weit hier auch der Ideengeber für den Podcast, was den Namen angeht. Hat aber so auch allgemein ganz gut gepasst. Time Cruiser, Zeitkreuzer ist ja ein Wort, was auch so im Sprachgebrauch geläufig ist. Und so habe ich gedacht, passt es ganz gut zu dem Podcast. Aber es ist natürlich auch die Lego-Reihe von 1996 mit verschiedenen Charakteren. Damals Professor Cyber, sein Assistent Tim, Äffchen Ali, Robby Robot, so hießen die Figuren aus dieser Timecruiser-Reihe. Und die hatten in einigen Sets damals Hörspiele. Die waren ziemlich gut gemacht, habe ich als Kind selber gerne gehört, hundertfach gehört. Immer wieder zum Einschlafen habe ich mir das reingezogen. Gibt es heute auch noch bei YouTube, verlinke ich euch in den Shownotes. Genauso wie den Stonewalls-Artikel zum Thema Aquazone, den packe ich da natürlich auch mit rein. Jedenfalls habe ich sehr häufig vorm Einschlafen diese Folgen gehört. Und ihr kennt das ja vielleicht mit anderen Hörspielen. Das brennt sich so krass ein auf der Festplatte. Man wird sich immer und immer wieder an diese Geschichten, an die Stimmen, an die Dialoge erinnern. Und so geht es mir halt mit diesen Hörspielen aus dieser Time Cruisers Reihe. Und so ist mir dann auch wieder eingefallen, dass innerhalb dieser Hörspiele auch die Aquazone Sets eine Rolle spielen. Denn Professor Cyber und Tim reisen eben durch die Zeiten und beamen sich immer wieder neue Welten und damit hat Lego natürlich auch die anderen Spielwelten ein Stück weit beworben. Also da wurden dann die Sets, die eben verfügbar waren, zum Beispiel aus der Aquazone oder von den Explorians im Weltall, auch aus dem Jahr 96, die Sets mit eingebunden in die Story und auf einmal landen also Professor Cyber und Tim mit ihrem Timecruiser Flybo, so hieß das Set ja damals, in der Aquazone Unterwasserwelt und finden sich eben in diesem Palais Neptun wieder. Wir hören mal rein.
Willkommen im Palais Neptun. Ich bin der Leiter dieser Unterwasserstation.
Oh, angenehm. Mein Name ist Professor Cyber und das ist mein Freund Tim.
Hallo.
Mit seinem Äffchen Ali.
Ali.
Einen Affen hatten wir noch nie zu Besuch.
Was tun Sie denn eigentlich hier?
Wir sind Aquanauten, Tiefseeforscher. Wir beschäftigen uns vor allem mit seltenen Kristallen, die man in dieser Meerestiefe findet.
Bestimmt sind diese Kristalle kostbar.
Das sind sie sogar sehr. Deswegen müssen wir auch immer wieder gegen die Aquasharks kämpfen. Das ist eine gerissene Bande von Dieben.
Soweit also mal ein kurzer Ausschnitt aus diesem Lego Time Cruisers Hörspiel. Testflug TC-13 heißt die Folge übrigens, verlinke ich euch hier auch in den Shownotes, da hat es jemand irgendwann mal bei YouTube hochgeladen, hat 31.349 Aufrufe. Klar, da gibt es auch Hörspiele mit deutlich mehr, aber es zeigt auch, es gibt tatsächlich noch eine Menge Leute, die sich irgendwie an den Kram von früher erinnern und sich das dann auch gerne nochmal reinziehen. Und ich fand, wie gesagt, die Hörspiele gut gemacht. Ich habe die gerne gehört, aber es ist natürlich schon aus heutiger Sicht schon recht, sagen wir mal, aufdringlich, wie sehr die Sets da auch gefeatured wurden. Allein in diesem kurzen Ausschnitt hier, U-Boot Deep Sea, unsere Walze und so weiter. Also da sind einfach auch die Namen aus den Katalogen. Die wurden da halt nochmal extra prominent genannt, damit die Kinder eben auch gecheckt haben, okay, das sind die Sets, die da dazugehören. Aber irgendwie auch clever. Ich meine, in einer Zeit, wo wir weit weg waren von Social Media Marketing, wo irgendwie über verschiedene Kanäle von TikTok, über Instagram etc. versucht wird, die Leute zu erreichen, so hat man es damals eben mit diesen Hörspielen gemacht. Und interessant ja auch, das hat ja nur im deutschsprachigen Markt so funktioniert. Also der war dann doch so groß und wichtig, dass sich Lego entschieden hat, okay, da machen wir eben diese Geschichte als Hörspiel, produzieren das etc. Ist ja auch ein Aufwand, war vielleicht im Vergleich zu einem TV-Spot oder sowas dann noch günstig, kann ich nicht so richtig beurteilen, wo das kostenmäßig so liegt, sowas zu produzieren oder wie es damals in den 90ern war. Genau, schauen wir mal auf die anderen Sets, die beiden großen Aquanaut-Sets, das Palais Neptun und dieses U-Boot Deep Sea haben wir abgehakt. Es gab auch da ein typisches Mitbringsel-Set, würde ich es jetzt mal nennen. Also zumindest ich habe das, glaube ich, zwei oder dreimal sogar zu Hause. Das ist die 6125 Sea Sprint 9. Jetzt schaue ich mal im Katalog nach, wie das Ding in Deutsch hieß. Ich habe die Seite schon wieder zugeschlagen hier gerade. Mini-Tauchboot mit Tiefseeforscher 6125, 8,95 €. Ja, das konnte man damals eben mal so schnell mitbringen. Und das kostet heute gebraucht 6,21 € und neu 43 € im Schnitt, wurde dreimal verkauft und gebraucht 50 mal verkauft. Ja, okay, ein kleineres Set. Ja, ich finde es ganz cool, ist auch alles eigentlich schon dabei, was man irgendwie braucht. Man hat vorne diesen Greifarm, man hat die blaue Kanzel zum Aufklappen oben mit dem beprinteten Aquazone-Logo, ein ja, von diesen Tauchern, der bewaffnet ist mit seinen Messern, mit diesem blauen Helm, mit den blauen Flossen, hinten einen kleinen Propeller dran, also ein süßes Set, fand ich damals schon cool, kann man auch zwei oder dreimal gebrauchen. Schauen wir mal in die Fraktion der Aqua Sharks. Ging eigentlich dann erst los mit zwei relativ kleinen Sets aus der Aqua Shark-Reihe, 6155 Aqua Shark Seeungeheuer mit Kristallbox, Greifarmen, Taucherhai und Poster, 6155 die Setnummer und der 6115 Aquashark Propeller Scooter. Als wenn Lego das erstmal so ein bisschen angetestet hätte mit diesen beiden Sets und dann relativ schnell ein Jahr später kamen dann eben auch weitere Aquashark Sets mit auf den Markt. Das waren dann die 6190, das war so ein bisschen das größte Aquashark Set und dann gab es auch noch ein kleineres dazu, 6135 Aquashark Kristallliga, 6190 Aquashark Skorpion. Ja, das war dann schon im Bereich von 90 D-Mark, also durchaus auch ein teureres Set und auch heute, glaube ich, relativ teuer gehandelt. Schauen wir gleich mal rein in die 6190. Das ist praktisch, ja, das Flaggschiff der Aquasharks, kostet heute im Durchschnitt 104 € und neu 412 €. Einmal allerdings nur verkauft in den letzten 6 Monaten. Das hat dann auch noch eine Baseplate dabei gehabt, so eine 3D-Baseplate, wie sie früher so in verschiedenen Sets eben mit dabei war. Hier im blauen Unterwasser-Look. Man hätte ja auch überlegen können, so ein bisschen das sandig darzustellen, aber ist ein anderes Farbschema, ist hier ein anderer Look. Also auch der Meeresboden wurde hier blau in so Schattierungen dargestellt. Das zieht sich auch durch das ganze Merchandising, auch durch die Plakate, durch die Werbespots. Also der Meeresboden hier bei den Aquanauts und Aquasharks ist irgendwie blau. Das hat sich ja dann geändert, als praktisch 97 wieder das Thema Unterwasser aufkam bei Lego und diese Divers Sets aufkamen mit diesen Expeditionsbooten und Unterwasserforschungsstation und Haikäfigen mit diesen gelben Leitern. Der ein oder andere mag sich da noch dran erinnern, können wir sicher auch an anderer Stelle mal drüber sprechen. Da wurde der Meeresboden dann auf einmal sandig, also ein bisschen realistischer, was auch nochmal dafür spricht, dass Lego hier an der Stelle das Ganze ja so ein bisschen spacig aufgegriffen hat. Also, aber ich finde relativ cool gemacht, also das gesamte Design, auch von der Werbung und von den Katalogseiten und auch das der Figuren hat mich damals sehr, sehr angesprochen. Mit 5 Jahren schon. Und ich habe das auch immer in guter Erinnerung behalten. Also ich habe immer super gerne mit dieser Themenreihe gespielt, auch wenn ich vergleichsweise wenig verschiedene Sets hatte, sondern ich hatte eben dieses kleine Aquanaut U-Boot gleich dreimal, einmal das größere, dann vielleicht einmal diesen Aquashark Seeungeheuer Kristalljäger, so dieser mittelgroßen Reihe. Aber das hat schon gereicht. Man konnte dann im Prinzip gut gegen böse spielen und hatte eben alle wichtigen Teile aus dieser Reihe. Man sieht es auch im Katalog auf der Titelseite schon gleich, dass Lego große Hoffnungen auf das Thema gesetzt hat, denn die gesamte Front hier bei dem deutschen Katalog, vielleicht sah es in anderen Ländern anders aus, weiß ich nicht. Es gab ja teilweise Unterschiede auch bei den Katalogen zwischen den einzelnen Regionen, Märkten letztendlich. Aber dieser Hauptkatalog Deutschland 95 hat ja dieses große Bullauge vorne drauf und da schwimmt halt der Aquanaut und der Kristall ist zu sehen, der Oktopus ist zu sehen. Witzigerweise, fällt mir gerade erst auf, haben sie auch in dieses Bild den Duplo-Orca reingesetzt, den es damals, glaube ich, neu in Duplo-Sets gab. Der hatte jetzt bei der Lego Aquanaut-Reihe eigentlich nichts verloren, aber den hat man trotzdem in diese Unterwasserwelt hier mit reingepackt. Ganz lustiger Seiteneffekt. Man hätte vielleicht erwarten können, der ist auch mit bei den Aquanaut-Sets mit dabei, aber das war gar nicht der Fall, denn das ist eindeutig ein Duplo-Orca an dieser Stelle. Und was natürlich ganz cool ist, auch so aus Sammlersicht, sage ich jetzt mal so, die Sets sind immer noch einigermaßen okay von den Preisen. Also man kriegt sie einigermaßen gut. Ich habe selber noch das ein oder andere auf der Liste, was ich mal mir vorstellen könnte zuzulegen. Einfach aus reiner Kindheitserinnerung und irgendwie ist das Ganze ja auch zeitlos angelegt. Das Thema Unterwasser, das Thema Meerestiere, das Thema Tauchen und U-Boot, das wird ja irgendwie nie alt. Und ich glaube, das spricht auch Kinder von heute immer noch an. Man sieht es ja auch, denn das Thema spielt ja für Lego auch immer noch eine Rolle. Also von daher könnte ich mir gut vorstellen, mir da noch ein paar Sets von zu holen. Was natürlich auffällt, wenn man sich die Sets auch nochmal genauer anschaut, ist, dass Lego damals viele neue Molds für Aquazone mit an den Start gebracht hat. Also hier finden wir schon einige Teile, die es so zum ersten Mal gab. Also die Kristalle, teilweise die Meerestiere, Oktopus zum Beispiel, auch beim Palais Neptun, dieser großen Unterwasserstation, die großen Türen, die großen Flügeltüren. Da würde mich mal interessieren, ob die überhaupt noch mal irgendwo anders verbaut worden sind. Das kann man sich ja auch mal anschauen hier bei dem Ding. Gucken wir mal im Inventory nach, wo die Teile drin liegen. Wartet mal. Hier sind die. Trans Dark Blue Door with Clips. Alright. Schauen wir mal rein. Ist nur da erschienen. Ein Set. Macht jetzt die Dinger besonders teuer? Nö. 77 Cent im Durchschnitt. Also da sieht man auch, das ist speziell, das ist anders als bei irgendwelchen Segeln von Piratenbooten oder irgendwelchen teilweise ja absurd kleinen Teilen, die auch irgendwie unauffällig sind, wenn man manchmal bei Bricklink schaut. Da fällt man ja fast vom Stuhl, was die Dinger kosten, aber es muss eben nicht sein. Also praktisch hier ein exklusives Teil gehört halt in dieses Palais Neptun, heißt aber nicht gleichzeitig, dass das besonders teuer ist. Spricht auch dafür, dass die Preise bei Aquazone eben noch in einem Bereich sind, wo man sich auch nochmal was leisten kann und auch mal was nachkaufen kann, was man als Kind gerne gehabt hätte und sich jetzt vielleicht nochmal zulegt mit eigenen Kindern oder sowas. Es gibt noch eine andere Sache, die ich ansprechen wollte, wenn man auf das Design der Sets geht. Ich meine, das ist, ich will jetzt nicht jedes einzelne Set durchbesprechen. Da ist das Bild dann doch vielleicht stärker und ihr schaut euch das selbst an. Aber so im Großen und Ganzen, im Trend, erkennt man hier das schon, dass Lego langsam zu größeren Formteilen übergegangen ist und weniger detailliert aus kleineren Teilen die Dinge gebaut hat. Das sind so die Anfänge, finde ich. Das kam dann Ende der 90er Jahre ja immer stärker, vor allen Dingen im City-Bereich. Da gibt es ja dann schon wenige Jahre später, nach dieser Aquazone-Reihe, aus meiner Sicht absolut grässliche Stadtsets mit diesen großen Wandteilen, wo praktisch darauf verzichtet worden ist, das einfach zu bauen aus kleineren Steinen, sondern eben in Formteile fast schon Playmobilhaft das zu machen, was ja letztendlich irgendwann dann auch Anfang der 2000er geschäftlich ein Problem wurde für Lego, weil sich einfach die Sets nicht mehr gut verkauft haben und irgendwann ein schlauer Mensch dann wieder auf die Idee kommen musste, wir sind doch eigentlich stark, wenn man viele Dinge aus unseren Teilen bauen kann und nicht nur das, was man gekauft hat oder zumindest eine bestimmte Zielgruppe erwartet, dass man aus kleinen Teilen auch tolle Sachen bauen kann und das nicht unbedingt alles schon vorgegeben sein muss, indem man ein ganzes Teil gießt. Das ist bei Aquazone noch nicht so wahnsinnig ausgeprägt, aber einige Teile, gerade in dem Palais Neptun mit dem Turm, den es da gibt, da gibt es auch diese gelben balkenartigen Teile, die Halterung von den großen blauen Türen und so weiter. Also da merkt man schon, der Trend ging teilweise auch zum großen Formteil und weg von den kleinen Teilen, die dann aber später auch besser wieder verwendbar waren, für was auch immer man daraus bauen wollte. Das ist auch eine Geschichte, die mir hier aufgefallen ist. Also, das mal ein kurzer Einblick in die Unterwasserwelt der Aquazone. Eine Reihe aus dem Jahr 1995, ein Lego-Jahr, das ich noch gut in Erinnerung habe und an das ich gerne zurückdenke. Schreibt mir bei Instagram oder über die Kommentare auf der Spielwareninvestor-Seite, wie es euch geht. Welche Erinnerungen habt ihr an Aquazone? Habt ihr gerne mit den Sets gespielt? Mit welchen Augen seht ihr das heute? Wart ihr vielleicht in den Dark Ages und könnt diese Unterwasserreihe praktisch komplett neu entdecken? Auch dann wäre ich neugierig und interessiert dran, wie ihr die Sets so findet. Also über Kommentare und Reaktionen freue ich mich wie immer. Danke, dass ihr auch die dritte Folge des Time Cruiser Podcasts verfolgt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.